Selina, ich mache doch schon alles und ich gebe mir so eine große Mühe. Ich nehme auch wirklich regelmäßig Reitunterricht und ganz viele Sachen sind bei meinem Pferd schon besser geworden. Aber so richtig zufrieden bin ich immer noch nicht. Und so richtig gut steht er immer noch nicht auf den Füßen. Solche Nachrichten und so ähnliche Nachrichten bekomme ich immer wieder. Solche Kunden treffe ich vor allem auch auf Wochenendkursen, die so ein bisschen auf der Suche sind. Und seit wir verstärkt uns auch im Bereich Social Media bewegen, bekomme ich auch da immer mehr Zuschriften von Kunden, die solche und ähnliche Probleme haben. Wie kann das sein? Wo kommt es her? Und da sind wir auch schon mittendrin im Thema der heutigen Podcast-Folge. Das gucken wir uns mal gemeinsam an. Das können wir trainingsresistent nennen oder Trainingsresistenzen nennen und die Gründe dafür, die möchte ich gerne heute mit euch gemeinsam beleuchten. Wer kennt ihn nicht, den Leitsatz, wenn dein Pferd einen Fehler macht, dann suche die Ursache bei dir und wenn du sie nicht findest, dann suche gründlicher. Das ist ein Satz, den der Egon von Neindorf zugeschrieben wird. Und ich glaube, wir alle, die sich mal mit klassischer Reitkunst oder mit Reitkunst per se auseinandergesetzt haben, sind früher oder später über diesen Satz gestolpert. Wir kennen noch ein zweites geflügeltes Wort, was Binding zuzuschreiben ist. Und da geht es darum, dass Binding hat in seiner Reitvorschrift für eine Geliebte diesen wunderschönen Satz geschrieben: Das Pferd ist dein Spiegel, ärgere dich nie. Es wäre so, als würdest du dich über dein Spiegelbild ärgern. Und so wunderschön diese Idee auch ist und in vielen Dingen sicherlich auch richtig, ich würde an dieser Stelle doch ein kleines bisschen kritisieren, dass wir, wenn wir diese anthropozentristische Sichtweise haben. Das heißt, wir glauben, dass alle Probleme ausschließlich bei uns zu suchen und zu finden sind, bei uns Menschen, sprechen wir dem Pferd ein bisschen die, tja, wie soll ich das freundlich sagen? Fällt mir jetzt gerade freundlich nicht ein, sagen wir es mal so, wie es ist. Sprechen wir dem Pferd ein eigenes Leben ab? Sprechen wir dem Pferd ab, ein eigenständiges, lebendes, fühlendes Wesen zu sein und suchen die Ursache ausschließlich bei uns. Das führt natürlich dazu, dass wir sehr selbstreflektierte Reiter bekommen. Und das ist ganz grundsätzlich etwas, was ich erstmal begrüßen möchte. Denn in anderen Reitweisen sehen wir das. Da sehen wir viele Reiter, die vor allem die Ursache beim Pferd suchen und niemals auf die eigene Reitkunst gucken. Und das ist sicherlich auch verkehrt. Also natürlich muss ich als Reiter eine gewisse Schulung haben. Natürlich muss ich als Reiter Technik lernen. Ich muss eine eigene Körperbalance haben. Ich muss auch eigene körperliche Fähigkeiten haben, die nicht damit wachsen, wenn ich den ganzen Tag nur vorm Computer sitz und wenn ich dann abends frei habe, mich aufs Sofa schmeiß mit einer Tüte Chips. Also natürlich hilft das, wenn wir am eigenen Sitz feilen. Was natürlich hilft das, wenn wir an der eigenen Körperlichkeit feilen. Das heißt, wir liegen nicht mit der Kartoffeltüte Chips auf dem Sofa. Wir werden nicht immer ja, irgendwann auch immer dicker, ne? Und immer, irgendwann viel zu schwer für das Pferd. Und wir gehen mit einer eigenen Sportlichkeit da dran. Wir kümmern uns da so ein kleines bisschen um unseren eigenen Körper. Wir machen vielleicht Yoga, wir gehen vielleicht laufen, was auch immer Spaß macht. Schwimmen, finde ich, ist ein toller Ausgleichssport. Also alles, was in den Bereich der symmetrischen Sportarten gehört und alles, was so unsere Tiefenmuskulatur vor allem stärkt, die Kernmuskulatur stärkt. Das ist erstmal super. Super fürs Pferd, super für den Reitersitz. Und unsere Pferde werden uns das mit Sicherheit danken. Da können wir ganz, ganz sicher sein. Was passiert aber, wenn wir das alles tun? Wir holen uns regelmäßigen Reitunterricht dazu und wir versuchen, das alles so weit wie möglich zu optimieren. Und trotzdem bekommen wir keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Und das ist was, wo ich bei 50 bis 60% der Menschen, die sich in meiner Bubble befinden, definitiv sagen würde, das trifft zu. Also natürlich geht immer mehr. Ja, ich kann mir mehr Unterricht kaufen, ich kann mir teureren Unterricht kaufen, ich kann mehr Yoga machen, ich kann vielleicht noch 10 Minuten im Auto vorm Stall meditieren und zur Ruhe kommen. Und natürlich wird uns das immer wieder die eine oder andere kleine Verbesserung bringen. Aber wenn wir uns das Exterieur des Pferdes angucken, wenn wir uns die reiterliche Leistung langfristig angucken, dann gibt es nicht wirklich eine Verbesserung oder nur eine leichte Verbesserung. Oder wenn wir ein sehr geschultes Auge haben, das ist wieder ein Thema für unsere Masterclassler, wenn wir ein sehr geschultes Auge haben, dann sehen wir ein Pferd, was vorher zu hoch gegangen ist, geht jetzt zu tief. Oder ein Pferd, das vorher, was fällt mir denn hier ein, als typisches Symptom, was vorher zu tief gegangen ist, rollt sich jetzt im nächsten Schritt, obwohl der Zügel lang genug ist, obwohl der Reiter sehr vorsichtig ist und auch nicht zu schwer ist, rollt sich jetzt konstant hinter dem Zügel ein. Was ist denn da eigentlich los? Und dann sind wir in dem Bereich von Trainingsresistenzien oder man nennt das in der Fachsprache eine Trainingsresistenz. Und Trainingsresistenzen können ganz verschiedene Ursachen haben. Ihr wisst ja, ich bin immer ein großer Fan davon, mir Dinge im Zusammenhang anzugucken und im größeren Zusammenhang anzugucken. Und wenn wir da jetzt auch mal so ein kleines bisschen Historie haben und das geschichtlich sehen, dann ist es sicherlich so, dass wir eine ganze Zeit lang als Mensch oder als Reiter auch hier wieder die anthropozentristische Sichtweise, also der Mensch im Mittelpunkt, ne? Alles andere ist untergeordnet dem Menschen als Mittelpunkt. Ist das sicherlich so, dass wir eine ganze Zeit lang, vor allem jenseits der Reitkunst, immer davon ausgegangen sind, der Gaul muss gehorchen und der Gaul ist dominant und der Gaul ist dieses und jenes und welches. Und wenn wir von da kommen, dann ist natürlich dieser Schritt hin zu suche den Fehler bei dir, ein ganz großer und ein ganz ganz, ganz wichtiger, denn in dem Moment öffnen wir die Tür für Empathie und öffnen die Tür für Empathie dem Pferd gegenüber und gestehen dem Pferd zu, dass es nicht alles über sich ergehen lassen muss und gestehen uns als Mensch im Perfektionismus zu und gestehen uns zu, dass wir eben auch ein Teil dieses Teams sind und Fehler machen können, zum Teil auch machen dürfen und dass es dann an mir liegt als Reiter, die Situation zu verbessern. Und das ist was, was wir nicht unterschätzen dürfen. Das finde ich ganz wunderbar, das finde ich ganz wichtig und das will ich auf gar keinen Fall missen. Dann haben wir nämlich nicht so leichtes Spiel oder dass wir einfach vor uns selber rechtfertigen können, den schärferen Kappzaum zu nehmen oder auf die Serrata zu gehen, das schärfere Gebiss zu nehmen, die Sporen zu nehmen. Ja, also ihr wisst, in welche Richtung ich denke, ihr wisst, wo ich hin möchte. Und das ist eine Richtung, in die sich meine Bubble zumindest überhaupt nicht entwickelt, sondern bei uns geht es immer um das Weglassen von Werkzeugen, das nicht noch mehr hinzufügen von Druck, das, wie kann ich besser erklären, wie kann ich eben meinen eigenen Sitz weiter optimieren. Und das ist richtig so und das ist wichtig so. Den nächsten Schritt, den wir dann historisch gemacht haben, ist, dass wir irgendwann zu dem Punkt gekommen sind und gesagt haben, na ja, es geht eigentlich um eine pädagogisch-didaktische Perspektive. Also wie erkläre ich es meinem Kinde? Wie kann ich mit klassischer Konditionierung, wie kann ich mit Lerntheorie arbeiten? Wie kann ich meinem Pferd eigentlich erklären, was es tun soll? Und das hat natürlich unglaublich viel positive Entwicklung gebracht. Und diese positive Entwicklung war, glaube ich, für die Pferde insgesamt als Spezies in unserer menschlichen Obhut ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Denn da sind wir weggegangen, auch von der Idee von Descartes, von ja, untergeordneten Spezies, die nichts empfinden, hin zu der Idee von, das Pferd ist mein Schüler. Und wir tragen eine Verantwortung dafür, wie das Pferd sich in der Reitbahn benimmt und auch wie das Pferd sich in der Reitbahn oder beim Reiten fühlt. Und diese pädagogische Sichtweise hat sich unglaublich, unglaublich stark durchgesetzt. Auch das eine grundsätzlich sehr zu begrüßende Sichtweise, denn gerade in den Reitkünsten sehe ich, dass uns auch das wieder ein bisschen davor schützt, immer schärferes Werkzeug einzusetzen und das Pferd uns untertan zu machen, sondern eben ja mit dieser pädagogischen Perspektive als Lehrer in die Situation reinzugehen und mir auch zu überlegen, wie kann ich die Situation für mein Pferd so angenehm wie möglich machen? Wie kann ich die Motivation hochhalten? Mit welchem Belohnungsverfahren kann ich zum Beispiel arbeiten, damit mein Pferd auch motiviert und positiv gestimmt bei der Sache ist? Das, was von da aus dann neu hinzugekommen ist, ist das Thema Stress. Das ist sicherlich etwas, was in den letzten, ja, 10, 15 Jahren immer weiter vermehrt dazugekommen ist, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, warum hat mein Pferd Stress? Wie kann ich Stress abbauen? Auch hier wieder ganz viel Wert legt auf die Pädagogik, ne? Und das ist ja dann auch der nächste Schritt nach der Pädagogik. Wie kann ich zum Beispiel Pausen einbauen? Wir hatten mal im Summit ein Thema dazu, da hat eine Kollegin von mir das sehr schön präsentiert. Wie kann ich Pausen einbauen? Wie kann ich hier Belohnungen so einbauen, dass mein Pferd sich nicht immer höher dreht, sondern auch Entspannungsphasen dabei hat? Und wie lange dauern diese Entspannungsphasen auch an? Dann kam das Thema Calming Signals dazu. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von der Arbeit von Rahael Dreisma an dieser Stelle. Schöne Grüße, falls du zuhören solltest. Ich bin ein großer Fan von ihrer Arbeit. Ich bin ein großer Fan der Nosework vor allem auch oder der Sandwork with Horses, weil ich finde, das ist eine unglaublich schöne Freizeitbeschäftigung für Pferde. Bin da sehr dankbar für, dass sich da mal jemand die Mühe gemacht hat, in das Thema Calming Signals reinzugucken, wobei wir hier immer ein bisschen vorsichtig sagen müssen, ja, das ist eine tolle Arbeit, das sind tolle Werkzeuge und in meiner Realität ist das auch hundertprozentig wahr. Aber eine richtige Studie im Sinne von peer-reviewed und veröffentlicht gibt es dazu leider eigentlich nicht. Also wenn irgendjemand mal Lust hat, eine Doktorarbeit oder so darüber zu schreiben oder eine Studie zu machen, wendet euch doch mal an Rahel, die ist da bestimmt offen für. Oder schreibt mir mal, dann stelle ich gerne einen Kontakt her. Ich finde, das wäre wirklich was, wo man gerne auch noch mal wirklich was veröffentlichen könnte, sollte, dürfte, um den bisschen shady Beigeschmack von Pseudowissenschaft da ganz rauszunehmen und zu sagen, ja, das ist nicht nur in meiner persönlichen Wahrnehmung so, sondern wir haben jetzt auch hier ein Ethogramm, mit dem wir arbeiten können, ähnlich wie mit den Schmerzethogrammen, mit denen wir arbeiten können und wo wir dann Verhalten und Eskalationsstufen in beide Richtungen, hoch und runter im Verhalten, auch wirklich deutlich zuordnen können. Das fände ich, oh, das fände ich mega gut. Also, falls da mal jemand Lust hat, sich damit zu beschäftigen, mach das doch mal. Mega tolles Thema. Genau, und auch das hat sicherlich schon ganz viele Türen geöffnet und dann kommt jetzt neu in den letzten Jahren immer mehr verstärkt das Thema Probleme oder Trainingsresistenzien durch physiologische Ursachen dazu. Das ist sicherlich ein Herzensthema von mir, vor allem, weil ich ja, da meine ganz eigenen Erfahrungen mitgemacht habe, wer mir schon länger folgt, der weiß, ich habe selber Pferde mit Trainingsresistenzien erlebt, nicht nur im Unterricht, sondern auch bei meinen eigenen Pferden. Und ich habe lange mit der Ursachenforschung verbracht und ich helfe vielen Menschen dabei, auf Ursachenforschung zu gehen, wenn wir Trainingsresistenzien eben sehen. Und ja, es ist einfach ein unglaublich großes Herzensthema dabei. Wenn ich mir den Despino zum Beispiel angucke und mir angucke, dass der eigentlich sein Leben lang immer brav performt hat. Und wenn ich jetzt sehe, dass er älter wird und ich einfach auch mit einem neuen Blick auf ihn drauf schaue, dann sehe ich jetzt, dass er eine chronische Sehnenentzündung in der Beugesehne rechts hinten hat. Und dann ist mir völlig klar, warum der Rechtsgalopp wohl immer ein kleines bisschen schwierig war, auch als das Pferd jünger war. Brauche ich überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Hätte ich gerne früher gewusst. Ja. Und solche körperlichen Geschichten, die dann auf Schmerz zurückzuführen sind, wo wir einfach keine Verbesserung sehen, weil das Pferd eine subtile Lahmheit hat, weil das Pferd mit einem Hinterbein, ja, ein Hinterbein nicht richtig belasten kann oder ein Vorderbein nicht richtig belasten kann, sind einfach mega, mega wichtig zu erkennen. Und das führt natürlich zu echten Trainingsresistenzen. Das bedeutet also, wenn wir das jetzt hier so Schritt für Schritt abgrenzen, ja, eine Trainingsresistenz bedeutet erstmal, egal wie viel ich trainiere, es wird nicht besser. So, ist das jetzt ein pädagogisches Problem, ja oder nein? Wir können uns da so ein Diagramm vorstellen, wo wir immer in verschiedene Richtungen gehen können, ja oder nein? Und dann die nächste Frage vorstellen. Also gehen wir mal durch, ne? Weiß ich nicht, wie es geht als Reiter, dann weiß ich auch nicht, wie ich es meinem Pferd erklären soll. Das heißt also, ist die Wahrscheinlichkeit höher an der Stelle, wenn was nicht klappt im Training, dass ich es mit einer echten Trainingsresistenz zu tun habe? Oder ist es vielleicht die reiterliche Lücke? Das ist was, was wir ganz einfach abgrenzen können. Wir können entweder einen besseren Reiter oder auch einen Ausbilder fragen, ob der es mal kurz mit meinem Pferd versuchen kann. Wir können, und wenn das dann klappt, dann können wir ganz sicher sagen, naja, das Problem ist wahrscheinlich eher beim Reiter zu suchen. Wir können auch, gerade wenn es um Probleme mit den Grundgangarten geht, dann können wir einfach absteigen. Relativ simpel, ja. Wir können einfach absteigen, Equipment abmachen und das Pferd an der Longe anschauen und da versuchen, drei Grundgangarten zu arbeiten und zu gucken, wie sieht es rechts aus, wie sieht links aus, ist mein Pferd hier locker auf der Zirkellinie, ist mein Pferd hier locker auf der Geraden oder liegt mein Pferd wie ein Motorrad in der Kurve oder zeigt mein Pferd zum Beispiel gar keinen Galopp oder. Wie sieht das aus? Oder ist es taktunklar oder zeigt es ein Schmerzgesicht? Ne? So, das wären die typischen Faktoren. Und wenn ich da eine Frage von mit Ja beantworten kann, dann kann ich mir schon relativ sicher sein, es liegt nicht nur an meinen reiterlichen Fähigkeiten, sondern mein Pferd hatte auch irgendein Thema. Lass uns weiter gucken, was noch auf unserer Liste steht. Wir haben sicherlich auch die nicht passendes Equipment, was eine Ursache für Trainingsresistenzen sein kann. Das kann ein nicht passender Sattel sein, das kann ein nicht passender Zaun sein. Das kann ein nicht passender oder ein ins Auge rutschender Kappzaum sein. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Das ist aber auch sehr einfach abzustellen. Ich lasse das Equipment weg. Ich lasse das Equipment mal für eine ganze Zeit lang weg. Ich gebe dem Körper auch die Möglichkeit, gerade wenn es um den Sattel geht, gerade wenn es um den Rücken geht, aus der Hyperkompensation mal wieder rauszukommen. Ja. Und da gar nichts drauf zu machen. Ich gehe vielleicht mal eine Woche oder zwei nur spazieren und dann versuche ich das nochmal mit dem Longieren oder mit dem Reiten, dann mit anderem Equipment. Ich mache vielleicht nur ein Pad drauf, wenn es um den Sattel geht. Dann habe ich natürlich sofort die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe hier nicht passendes Equipment oder ich habe ein tiefer liegendes Problem, was wir anschauen müssen. Das schauen wir uns dann. Ja, ganz, also das kann man ganz, ganz strukturiert einfach ausschließen. Dann gehen wir weiter. Wir können natürlich auch einfach, wenn wir in den Five Domains bleiben, wir können solche Probleme haben wie mangelhaften Schlaf. Das merken wir dann immer, wenn die Pferde mal 5 Minuten in der Halle stehen sollen, Pause machen sollen und die fangen an, die Augen zuzumachen. Die fangen vielleicht schon an, mit den Beinen zu schwanken. Oder wenn sie frei in der Halle laufen, dann legen sie sich sogar hin und schlafen. Nein, das ist kein Kompliment an ein besonders gutes Verhältnis. zu euch, sondern das ist eine Aussage darüber, dass das Pferd ansonsten nicht ausreichend schlafen kann. Und dann müssten wir hier wieder abgrenzen und sagen, das liegt an zu wenig Einstreu, das liegt daran, dass das Pferd sich in der Gruppe nicht sicher fühlt, das liegt daran, dass der Boxennachbar ein Arsch ist, das liegt daran, dass mein Pferd vielleicht Spatt hat und sich nicht richtig hinlegen kann. Ja, auch hier kann ich also Stück für Stück dann weiter ausgrenzen und sagen, oh, hier habe ich einen wichtigen Hinweis gekriegt, wo darf ich denn an der Stelle weitergucken? Ganz wichtig im Bereich von Trainingsresistenzien ist natürlich auch, wie ist das Training aufgebaut? Also weiß ich überhaupt, wie Trainingsplanung geht? Kann ich überhaupt bei dem Trainingsplan, den ich mache, ist mein Pferd überfordert oder unterfordert? Ist mein Pferd genau richtig gefordert? Also treffe ich die Mitte unserer berühmten U-Kurve? Oder habe ich eine Trainingsresistenz, weil meinem Pferd auf der körperlichen Ebene total langweilig ist? Der hat einfach nicht genug Bewegung. Oder habe ich eine Trainingsresistenz, weil mein Pferd nicht zum Muskulaturaufbau kommt, weil der Reiter, der oben drauf sitzt, einfach zu schwer ist? Auch das ist ein Riesenproblem. Und auch das ist ein Problem, was ich sehr häufig durchaus antreffe, denn die meisten ist nicht bewusst, dass die Studienlage hergibt, dass 15% des Eigengewichts des Pferdes das ist, was zugeladen werden darf, ohne dass wir in eine Hyperkompensation kommen. Und das ist bei einem 500-Kilo-Pferd, sind das 75 Kilo, das nicht viel. Und wenn wir ein Pferd haben, und in diesen 75 Kilo muss nicht nur das eigene Körpergewicht, sondern eben auch Kleidung mit drin sein. Da muss der Sattel mit drin sein, da muss das Equipment und die Satteldecke mit drin sein. Und wenn wir so ganz ehrlich sind, das klappt nicht bei uns allen immer ganz so gut. Da gibt es natürlich verschiedene Lösungen für. Die eine ist selber mehr Sport machen, die andere ist ohne Sattel reiten und dann gibt es noch eine Lösung dafür, nämlich einfach ein größeres Pferd kaufen, das mehr Eigengewicht auf die Waage bringt und das dann entsprechend auch besser vielleicht zu unserem etwas größeren Popo passt, als ja, das kleine 500 Kilo Pferd. Don't get me wrong. Ich mag die Pferde auch klein und handlich, aber sollte ich mir nochmal ein Pferd kaufen und sollte ich mir nochmal ein gesundes Reitpferd kaufen, muss ich der Realität ins Auge sehen. Ich habe durch nach der Schwangerschaft mein Ausgangsgewicht nicht wiedergekriegt. Ich habe jetzt einfach 5, 6 Kilo mehr auf der Waage als vorher. Und jetzt ist es einfach nur fair, wenn ich mir ein Pferd kaufe, das ein kleines bisschen größer ist oder das vielleicht vom Exterieur ein bisschen robuster ist, wie der William, ne? So ein Kaltblutraber wäre eine gute Sache und dann vielleicht so um die 1,60, sodass wir so ein Grundgewicht von ja mehr 600 Kilo haben als 500 Kilo, damit es dann auch meine Zuladung tragen kann. Apropos Zuladung, da sind wir direkt beim Thema Adipositas, ein ganz anderes wichtiges Thema, wenn es um Trainingsresistenzien geht. Denn Pferde, die ein starkes Eigengewicht, also selber schon auf die Waage bringen, da ist natürlich nichts mehr übrig für die Zuladung. Und jetzt haben wir gerade gesagt, 15%, das ist das, was sicher geht. Und jetzt stell dir mal vor, dein 500-Kilo-Pferd, das hat 50 Kilo Übergewicht, 10% Übergewicht, dann würden noch 25% für den Reiter über 25 Kilo für den Reiter überbleiben. Und ich weiß nicht, wie es dir sagen soll. Also 25 Kilo ist nicht viel. Da kann meine 5-jährige Tochter noch drauf sitzen. Aber ansonsten wird's knapp, nicht wahr? Und da gibt es spannende Studien zu, die Sue Dyson hat die gemacht. Gibt spannende Studien zu, dass viele Pferde dann subtile Lahmheiten zum Beispiel und damit auch Trainingsresistenzien zeigen, wenn sie überladen sind. Ganz wichtiges Thema also, dass wir auch schnell ausgrenzen können und sagen können, okay, wir sind mal ganz ehrlich zu uns selber, sind wir eigentlich zu schwer für das Pferd? Sind wir der Auslöser dafür, dass die Muskulatur sich nicht richtig aufbaut oder dass wir Kompensationsmuskulatur haben? Aber auch das kann man schnell abgrenzen. Auch da kann man sagen, okay, da machen wir mal erstmal einen Blick auf die Waage. Wenn wir das ausschließen können, dann sind wir schon mal einen wichtigen Schritt weiter. Wenn wir das nicht ausschließen können, dann können wir einfach mal 4 Wochen vom Boden trainieren, 4 bis 6 Wochen. Und dann sollte das Problem sich erledigt haben. Hat das Problem sich nicht erledigt, dürfen wir auch hier weiterdenken und dürfen wir komplizierter denken. Apropos, wenn wir schon mal kurz Richtung Ernährung galoppieren, dann sehen wir bei unglaublich vielen Pferden einfach auch eine nicht balancierte Ration. Und wenn ich dann Standardempfehlung geben muss, was ich eigentlich nicht möchte. Also der Königsweg ist immer, eine individuelle Rationsberechnung für das eigene Pferd zu machen. Das lernen bei uns in der Membership, in der Online Academy, auch alle Freizeitreiter. Ich wiederhole das Webinar ganz regelmäßig und das ist auch kein Hexenwerk. Also das ist überhaupt kein Hexenwerk, das kann man lernen. Da lernt man als allererstes den Kalorienbedarf des Pferdes zu kalkulieren und dann gibt es da eine sehr einfache Formel für, die uns dann den Proteinbedarf des Pferdes ausspuckt und den man dann auch sehr simpel an das eigene Training anpassen kann. Und wenn wir dazu ein Standard-Multimineral füttern, dann geht eigentlich erstmal nicht mehr so viel schief. Also wenn Kalorien und dünner verdauliches Rohprotein im Sack ist, dann kann rechts und links eigentlich nicht mehr so viel schief gehen. Es sei denn, ich fange mit 25.000 Pülverchen an und fütter mein Pferd jenseits der toxischen Grenzen. Ansonsten ist das aber erstmal schon mal ganz, ganz gut geritzt. Aber wir sehen ganz häufig, dass vor allem in den letzten Jahren, seit wir diese trockenen Frühjahre haben, wir sehr, sehr wenig Protein im Heu haben und sehr, sehr viel Zucker. Und wenn die Weidesaison dann zu Ende ist und wenn wir Glück haben, hatten die Pferde eine gute Weidesaison und haben da ordentlich Gras gefressen, dann sehen wir so spätestens 3 Monate nach Ende der Weidesaison in der Regel einen Leistungseinbruch. Und der Leistungseinbruch hat dann was damit zu tun, dass die Proteinzufuhr des Pferdes einfach viel zu gering ist. Und dann erleben wir eine Trainingsresistenz, die immer schlimmer wird, weil das Pferd einfach ja keine Möglichkeit hat, aus etwas, was nicht vorhanden ist, neue Muskulatur zu bauen. Und was das Pferd dann macht, ist, die eigene Muskulatur abzubauen, um genug Protein zum Überleben zur Verfügung zu haben. Ist eine wilde Sache, ist total verkehrt, aber ist tatsächlich so, ist einer der eingebauten Überlebensmechanismen im Pferdekörper. Das kann also auch eine Ursache für eine handfeste Trainingsresistenz sein. Magengeschwüre, eins meiner Lieblingsthemen. Ihr wisst, ich habe mich so ein bisschen auch eingeschossen auf Gastrointestinalerkrankungen. Da gibt es viele verschiedene von. Den meisten kann man mit einer ordentlichen Ration und ein bisschen Diagnostik schnell Herr werden. Aber nicht allen. Manchmal gehen wir auch in chronische Probleme rein, wie zum Beispiel beim Phönix, ne, wenn wir eine Magenentleerungsstörung haben. Aber auch das kann man eigentlich ganz gut managen. Aber gerade bei Magenproblemen sehen wir zum Beispiel große Trainingsresistenzen. Denn klar, jeder Schritt tut weh. Die Pferde retten sich von einer Kompensation in die nächste. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, jeder Schritt tut weh, dann gehören sicherlich auch genetische Grunderkrankungen und neurologische Läsionen ganz klar dazu, dass wir große Trainingsresistenzen sehen. Und da sind wir dann im Bereich der Diagnostik und der Rehabilitation. Auch das kann man testen, auch das kann man ganz schnell und unspektakulär im Unterricht ausschließen, angucken und ausschließen. Und den Pferden sehr schnell und gezielt helfen, wenn wir eben so multidisziplinär drauf gucken, wie wir das gerade gemeinsam machen und sagen, okay, wir gehen durchs eine Tor, ne? Checkliste, ja, nein, ist es ein Problem, ist es kein Problem? Hier suchen wir weiter. Und das sind tatsächlich Ursachen, die ich viel, 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 viel öfter sehe. Und ich sehe auch viel, viel öfter, dass wir Pferde haben, die Stress haben, weil wir einen unterliegenden Schmerz haben, weil wir schon chronische Schmerzgesichter haben, weil wir eine mangelhafte Nährstoffversorgung haben, als dass ich zumindest in meiner Bubble Pferde sehe, die hochgradig, also die einfach nur hochgradig gestresst sind, weil ihr Reiter doof ist. Wenn wir uns jetzt das eine oder andere FEI-Problem angucken und uns angucken, wie hieß er noch, Cesar Parra hier seine Pferde strampeln lässt oder wie Andreas Helgestrand reitet oder Isabel Werth, dann haben wir da sicherlich andere Probleme. Und dann haben wir da sicherlich Probleme, die mit ein bisschen fachgerechtem Reitunterricht und die mit ein bisschen besserer Ausbildung weniger Stress im Training auch recht schnell gelöst werden können. Haben wir aber Menschen, die eigentlich immer nur am langen Zügel mit ihrem Pferd irgendwie durchs Gelände bummeln und dann so ein bisschen Seitengänge in der Bahn reiten, können wir uns ziemlich sicher sein, dass wenn wir hier andauernde Trainingsresistenzen haben, nicht der Reiter im Sattel alleine schuld ist, sondern dass wir uns noch ein bisschen breiter aufstellen dürfen und dann eben multidisziplinär auf die Kiste drauf gucken. Also, fassen wir das einmal zusammen. Wir sind einmal durch die Geschichte galoppiert und haben uns angeschaut, wie kommen wir eigentlich darauf, dass wenn wir von Trainingsresistenzen sprechen, die Ursache immer beim Reiter suchen. Dann haben wir uns mal angeguckt, was können denn tatsächliche Ursachen sein? Und da bin ich einmal schnell mit euch durchs Five-Domain-Model galoppiert und habe gesagt, also alles, was das Pferd zeigt, alle Probleme, die das Pferd zeigt, ob psychologisch oder physiologisch, werden immer beeinflusst aus verschiedenen Richtungen. Und Lernen und Stress ist nur eine davon. Ein nicht kompetenter Reiter ist nur eine davon. Wenn wir mehr Kompensations- oder auch Abwehrverhalten sehen beim Pferd, können wir uns relativ schnell durch gutes Abgrenzen, sicher sein, ob wir hier über ein Problem sprechen von nicht erfüllten Grundbedürfnissen oder ob wir über ein Problem sprechen von Schmerzverhalten. Das heißt also, wenn ich jetzt Kunden bekomme, die da Hilfe brauchen, dann machen wir das immer sehr gezielt. Ich gucke mir in der Regel die Pferde entweder live oder in der Ganganalyse an und schaue mir an, was zeigen die für ein Gangverhalten. Ich gucke mir einmal die Ration von den Pferden an und dann erst gucke ich mir die Kommunikation zwischen Pferd und Reiter an. Denn erstmal muss das Pferd ein Pferd sein können und muss gesund sein können und schlafen können und ja, mit ausreichend Nährstoffen versorgt sein können, bevor es eine Performance liefern kann. Und bevor es gegebenenfalls auch noch, kleiner Funfact hier, jetzt hier kleiner Funfact am Rande, bei Pferden, die eine Vorerkrankung mitbringen oder bei Pferden, die in einem Rehabilitationsprozess sind, haben wir einen erhöhten Proteinbedarf. Das heißt, ist da der Grundbedarf nicht gedeckt, dann haben die keine Chance, sich selber zu reparieren, den eigenen Körper zu reparieren. Und das ist natürlich, ja, das ist natürlich ein kleines Problem. Das kann man aber eben sehr schnell abgrenzen. Da brauchen wir nicht viel Zeit und Geld investieren, sondern da berechnen wir einfach ganz stumpf eins nach dem anderen und können dann sagen, okay, das ist der Bereich, in dem wir uns bewegen. Brauchen wir vielleicht noch mal tierärztliche Diagnostik? Ja, nein, vielleicht. Wenn wir die nicht brauchen, dann stellen wir einen Trainingsplan auf und gucken ganz klar, wo sind die Leistungsgrenzen dieses Pferdes, auch unter Berücksichtigung der persönlichen Geschichte, der potenziellen Vorerkrankungen oder Nichtvorerkrankungen, des Alters und der Zielsetzung von Pferd und Reiter, der Haltungsumstände natürlich auch, aber auch der Zielsetzung von Pferd und Reiter. Man will ja nicht jeder Olympia reiten. Dem einen oder anderen reicht das mit einem Pferd nett ein bisschen durch den Wald zu reiten, vielleicht die Berge hoch und runter zu reiten, aber einfach eine gute Zeit zu haben. Der nächste möchte vielleicht Wanderreiten gehen, muss man das Training ganz anders aufbauen, als wenn wir einen Freizeitreiter haben, der nur einmal die Woche 2 Stunden ins Gelände gehen will und den Rest der Woche so ein bisschen lockere Gymnastik macht. Oder haben wir ein Pferd, das hauptberuflich Dressurpferd sein soll? Auch da dürfen wir dann natürlich wieder den Trainingsplan darauf abstimmen und auch darauf abstimmen, dass das Pferd variantenreich trainiert wird. Also nicht immer nur in den gleichen Bewegungen, 7 Tage die Woche im schlimmsten Fall. Dann können wir uns sicher sein, dass wir eine Trainingsresistenz bekommen aufgrund von Übertraining. Ja, also wir sehen es immer wieder, dass wir Pferde haben, die 5 Tage die Woche ausschließlich in der Reitbahn die gleichen Lektionen und nochmal die gleichen Lektionen abspulen müssen. Und da können wir uns sicher sein, dass die Trainingsresistenz dann aus mangelnder Varianz beim Training, sicherlich resultiert. Ganz wichtiger Faktor. Wenn das alles nicht hilft, dann dürfen wir uns sicherlich mal den Schmerzbereich angucken und können da ja dann sehr schnell über die Exterieuranalyse oder über die Ganganalyse wichtige Hinweise bekommen, wo wir weitersuchen dürfen und müssen, wo wir dann gegebenenfalls die ärztliche Diagnostik zu Rate ziehen und wo wir dann hinterher nochmal gucken mit der Diagnose, was sind die Trainingspläne, die ich machen kann. Also wie können wir so einen lockeren Trainingsplan aufstellen? Kann ich vielleicht mit passiver Mobilisation arbeiten? Kann ich mit Massagen arbeiten? Kann ich mit Bodenarbeit arbeiten? Kann ich Fitnesstraining machen? Kann ich ausreiten gehen? Also was kann ich eigentlich machen, rechts und links drumherum, um eine breite Basis aufzustellen, eine breite Grundfitness, ein fröhliches Pferd, ein glückliches, fröhliches Pferd, um mich dann disziplinspezifisch zu spezialisieren. Das heißt also, das disziplinspezifische Training, das hat vielleicht ja so zweimal die Woche Platz im Trainingsplan, einmal unterschwellig, einmal überschwellig. Und den Rest der Zeit trainieren wir eigentlich nur Fitness und Kraft und variantenreiche Bewegung, denn erstmal macht jede Bewegung das Pferd grundsätzlich besser. Meine Lieben, ich hoffe, das hat euch einige wichtige Hinweise gegeben, wie wir mit Trainingsresistenzen umgehen können, wie wir mit der Hilfe auch von Lerntheorie sicherlich dagegen angehen können. Wir können das pädagogische Prinzip oder Konzept überprüfen. Wir können überprüfen, ob ich mich auf Trainingsgerätschaften fälschlicherweise verlasse, anstatt auf echtes, handfestes, ja, Pferdewissen, Expertenwissen. Und wir können natürlich auch uns auf unser eigenes Bauchgefühl hören und so ein bisschen da reinhören. Gibt es da eine Dissonanz irgendwo? Und habe ich vielleicht schon irgendwo in mir, spüre ich diese Dissonanz von, mache ich da eigentlich was? Ist da irgendwas verkehrt? Also, macht das jetzt Sinn, auch den 5. Tag am Stück noch das Schulter herein im Schritt zu üben? Oder würde das Sinn machen, hier mal mehr Varianz ins Training zu bringen? Ich kann mir auch mal vor allem das Gesicht angucken, über 1, 2, 3 Jahre, wenn ich die Möglichkeit habe, zurückzuschauen und da mal reinschauen und gucken, wie hat sich das Gesicht meines Pferdes verändert zum Positiven oder zum Negativen? Ich erlebe auch immer wieder solche Sachen, vor allem bei Profis, wo wir Pferde haben, die eigentlich ganz fröhlich eingezogen sind als Jungpferd. Und dann können die nach einem Jahr oder nach 2 Jahren zwar schon eine Schulparade, aber wenn ich mir das Gesicht angucke, dann haben die Augenringe oder tiefe Kuhlen hinter den Augen, die ja, mein 25-Jähriger nicht hat und die deutlich in den Bereich von Schmerz und Depression weisen, dann muss ich hinterfragen, ob mein Trainingsaufbau der richtige war oder ob mein Pferd eine genetische Grunderkrankung hat oder ob wir da sonst einen strukturellen Mangel haben, zum Beispiel durch falsche Fütterung. Aber das habe ich ja vorhin erklärt. Das können wir natürlich sehr schnell dann abgrenzen, wenn wir da so ein bisschen mit Struktur rangehen. Und das ist ja das Besondere an unserem Weg bei Equidemia, dass wir da mit einer schönen Struktur rangehen und sagen, erst das, dann das, dann das, um dann ganz gezielt in die Diagnostik zu gehen und nicht einfach nur Geld im Gulli runterzuspülen. Wichtiges Thema. In diesem Sinne wünsche ich euch aufmerksam zu bleiben an euren Pferden und zwar mit einer gesunden Selbsteinschätzung ans Pferd zu gehen und auch mit einer gesunden Selbsteinschätzung von, wo liegen noch Entwicklungsbereiche in meinen reiterlichen Fähigkeiten, aber eben auch das Pferd im Blick zu behalten und nicht aus den Augen zu verlieren, dass das Pferd auch ein Lebewesen ist, das Höhen und Tiefen hat, das Bedürfnisse hat und das gesehen werden möchte als solches, auch in seiner Körperlichkeit. Wir brauchen also nicht das perfekte Pferd, wir brauchen auch nicht den perfekten Reiter, wir brauchen eigentlich nur ein Paar, das gut aufeinander aufpasst und das die gleichen Ideen und Hobbys hat, wie wir Zeit schön miteinander verbringen können. In diesem Sinne wünsche ich euch schön verbrachte Zeit mit euren Pferden. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du konntest was für deine eigene Toolbox zu Hause mitnehmen. Ich freue mich wie immer darüber, wenn ich von euch Feedback bekomme zu der letzten Folge und ihr von euren Erfahrungen berichtet. Wie geht es euch mit dem Training mit eurem Pferd? Erlebt ihr Probleme im Training? Habt ihr Trainingsresistenzien oder läuft es immer wie am Schnürchen und es geht eigentlich nur in eine Richtung und die ist steil bergauf? Es interessiert mich brennend. Ich bin euch sehr dankbar, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und wenn ihr jetzt Lust habt, mit mir direkt zu arbeiten oder mit einem unserer Trainer direkt zu arbeiten bei Equidemia und da in die Beratung gehen wollt, dann schaut euch doch mal unsere Angebote im Shop an. Da findet ihr für die nächsten Wochen und Monate tolle Webinare. Ihr findet die Möglichkeit, in die 1:1-Beratung zu kommen oder noch viel besser, werdet direkt Mitglied in der Online Academy. Da habt ihr alles im Paket mit dabei. Alle Webinare sind da drin oder alle Membership-Webinare sind da drin. Und ihr habt die Möglichkeit, direkt mit mir in den Austausch zu gehen und eure Fragen, Wünsche und Probleme mitzubringen. Ich hoffe, wir sehen uns bald online und sonst hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.